Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Erotische Fantasien. Holwan merkte zunehmend, dass einige der Gefangenen von den Wächterinnen fortgebracht wurden, aber danach nicht mehr zurückkehrten. Im ganzen Gefängnis ging das Gerücht herum, dass hier auf Venus ein Kriegsgefangenenstatus nichts heißt, dass Frauen hier Männer hassen und deswegen Männer umgebracht werden, exekutiert werden, gleich ob sie Militär- und Kriegsgefangenenstatus hätten oder nicht. Gesetze würden hier auf Venus nicht gelten. Einige der Männer bekamen danach sofort Angst. Das bedeutet, etwas stimmt nicht. Nicht nur, dass es etwas nicht stimmt, sondern dass hier Gesetze, die man davor für selbstverständlich gehalten hatte, galaktische Gesetze, Gesetze der Menschlichkeit, dass die hier nicht mehr anwendbar sind. Viele der Männer scheinen dann zu vergessen zu haben, dass dieser Krieg von Anfang an ja gegen eine Monarchie, gegen eine autoritäre Diktatur stattfand. So wurden viele von den Soldaten und Offizieren ideologisiert, indoktriniert. Und so begann auch dieser Krieg, das Equitus, die galaktische Einheit, retten solle und es auch verpflichtet sei, es zu retten. Aber alles danach war vergessen, als man dann wirklich mit dem Offensichtlichen konfrontiert wurde und die Männer dann beginnen, darüber nachzudenken, wie man doch das Krokodil irgendwie doch noch besänftigen könnte, wie man vielleicht noch auf einen grünen Zweig kommen könnte, wenn man ihnen doch etwas gäbe, etwas, das sie besänftigen wollten. Viele Männer hatten davor gedacht, naja, auf Venus gibt es ja keine Männer. Man hat zwar dunkel davon gewusst, innerhalb der Geschichte, dass Männer auf gewalttätige Art und Weise umgebracht worden sind, dass es in der Vergangenheit auf Venus durchaus Männer gab, doch die alle umgebracht worden sind. Man hatte davon eine dunkle Ahnung. Aber insgeheim dachten Männer, vor allem halbstarke und pubertierende Männer, dass auf Venus die Frauen nur dankbar sein würden, wenn einmal dort Männer auftauchen würden und sie so eine Art paaren könnten, dass Frauen, die Jahre und Jahrzehnte ohne Männer gelebt hatten, es nicht aushalten würden und dann unbedingt die Männer, die dort auftauchen, den Planeten befreien von einer Riege, vom Adel und von der Aristokratie, dass die denen dann dankbar sein würden. Das war das Narrativ. Doch dann, als die Äquatorianer, die Freiheit bekämpfen, die für Freiheit kämpfen, dort ankamen, fanden sie doch ganz andere Bedingungen. Frauen hassten sie. Doch es war so eine Art Hass-Liebe-Verbindung. Sie hatten einerseits einen Abgrund tiefen Hass, sie hegten einen Hass gegen Männer, doch das hielt viele Wächterinnen nicht davon ab, auch sexuell mit Offizieren von Equitus zu verkehren. Nun aber im Gefängnis hatte man irgendwie auch Gefallen daran gefunden, hier zu sein, hier in Venus. Es war irgendwie alles anders, es war irgendwie exotisch und man wollte das irgendwie genießen. Viele Offiziere in Gefangenschaft dachten sich, es gäbe da schon eine Möglichkeit, sich irgendwie mit den Frauen auf Venus zu verstehen. Es müsse eine Koexistenz in der Galaxie geben, denn man würde beide brauchen. Jeder braucht einander. Natürlich sprach bei vielen Offizieren hier der Wunsch, dass man sich doch mit den Frauen auf Equitus irgendwie verbinden müsse, dass die Frauen hier stark sein, stärker als, dass die Frauen auf Venus stark sind, stärker als die Frauen auf Equitus, die sich nur auf Verstand zu verstehen wussten, auf Equitus durch diese Jahre, durch diese Jahre an intellektuellen Prozessen und diese Fokussierung auf Intellekt hat dazu geführt, dass über die Generationen Männer und Frauen sich beinahe gleich aussehen. So, und als die Männer dann nach Venus kamen, merkten sie einmal, dass es auch einen anderen Typus von Frau gibt. Einen Typus von Frau, die sexuell unabhängig ist, die willfährig ist. Einen Typus von Frau, die auch stark ist, die mental und auch physisch stark ist, breite Hüften, große Brüste, das hatte etwas und das hat etwas. Und viele Offiziere wollen eben, dass es zum Frieden kommt, dass es eine Vermischung gibt zwischen Bewohnern von Equitus und den Bewohnern von Venus. Doch nicht alle Offiziere sind da einer Meinung. Holwan ist einer derjenigen, die immer noch im Kopf haben. Die Erniedrigung dieses Offiziers, der vor einer Frau von Venus, der vor dem Feind gekniet hat und auch ihre Vagina geleckt hat und dabei offensichtlich Lust verspürt hatte. Das war unverschämt, das war unerhört. Und Holwan hatte immer noch den Glauben und das Verständnis, dass von ihm alles abhängig sei, dass er sich irgendwie dagegen wehren müsse, auch als die ganzen Gerüchte in Umlauf gebracht worden waren, dass es zu Exekutionen käme, dass Männer Kriegsgefangene umgebracht worden wären, war es für Holwan ausgeschlossen, da auch nur irgendwie sich mit dem Feind zu verständigen. Er stellt sich vor, was wohl geschehen würde, wenn er dann irgendwann umgebracht wird, wenn er dann irgendwann exekutiert wird. Er stellt sich vor, seinen Mann zu stehen und dass es verdient hat. Denn er, Holwan, der sich die vergangenen Tage in seiner Gefangenschaft vorgestellt hatte, was wohl die Leute in der Heimat auf Equitus über ihn sagen werden, derjenige, der schon in den ersten Wochen des Krieges gefangen genommen wurde, sich gefangen nehmen hat lassen, der nicht kämpfen konnte, der nicht diese glorreichen Medaillen und Auszeichnungen nach Equitus bringen wird, der nichts, keine Souvenire nach Equitus bringen wird, keine Gefangenen, die man dann der Öffentlichkeit vorstellt und denen beweist, das Untier, die Monarchie, der Despotismus ist vorüber und jetzt leben wir alle in Einheit und Eintracht. Das alles wurde von ihm weggenommen, das alles konnte er nicht mehr erreichen und er dachte sich, in diesen vergangenen Tagen, er muss das wieder gut machen, er muss sich beweisen, er muss hier den Mann stehen. Und als er sich dann vorstellt, wie das zu machen sei, denn viel ist nicht mehr zu machen, er ist immer noch ein Gefangener, er ist immer noch in den Händen dieser Frauen, die mit ihm tun und lassen können, was sie wollen, die ihn auch so erniedrigen können. Und Holwan spürt es auch, dass wenn das nächste Mal so eine Wächterin nackt vor ihm stehen würde, die Beine spreizen würde, in all ihrer Weiblichkeit mit diesen breiten Hüften, mit diesen vollen Lippen, diesen Augen, diese Frau, die vor ihm steht und von ihm verlangt, dass er vor ihr kniet und ihre Vagina leckt, sich vor ihr erniedrigt. Holwan spürt es irgendwie, dass er sich wahrscheinlich dem kaum noch wehren wird können. Er spürt eine Lust, er spürt ein Verlangen in sich, dort in dieser Vorstellung aufzugehen. Diese Frau, diese wunderbare weibliche Frau mit ihren großen Brüsten, mit ihren breiten Hüften, diese Weiblichkeit zum Schwingen zu bringen. Er spürt so ein Knistern, so eine Anziehungskraft und auch so eine Neugier, dass er es dieser Frau recht machen müsse, dass er sie stöhnen hören müsse, dass er sie, dass er als Instrument ihr dienlich sein müsse, dass er ihr einen Orgasmus verschaffen müsse, dass er sich dadurch bestätigt fühlen müsse, als Mann bestätigt fühlen müsse, indem er ihr einen Orgasmus verschafft, indem er und indem seine Ohren ihr Stöhnen füllen, dass ihr Stöhnen seine Musik sein soll, dass ihr Stöhnen ihn in Einklang bringen soll, dass er sich selbst darin gefällt, für diese Frau da zu sein, ihr Sexsklave zu sein, ihr Genüge zu tun, ihr etwas, um sich selbst aufzugeben und damit ihr etwas Besonderes zu schenken, dass seine ganze Existenz nur darin bestünde, dieser wunderbaren Frau eine Lust zu verschaffen und sich dabei auch selbst zu sehen, zu spiegeln und einen Selbstwert daraus zu finden. Das war dieser Gedanke, war für Holwan unerträglich. Auch in den vergangenen Tagen hat er immer und immer wieder diese Gedanken, immer und immer wieder diese Erektion, immer und wieder sich vor dieser wunderbaren Frau auf die Knie zu werfen und es über sich ergehen zu lassen, ihr eine Freude zu machen. Es war so, es wirkte so in seinem Kopf, als ob sein ganzes Streben nur danach hingerichtet sei, sein ganzes Leben nur danach hingerichtet ist, um eben dieser Frau Lust zu bereiten, um eben ihr sie zum Stöhnen zu bringen, dieses wunderbare und wunderschöne Gesicht in Lust verzerren zu lassen. Neugier, wie sich diese wunderbare Aura entfalten könnte, wie diese Knospe, diese Blume, die er leckt, die er bestäubt, an die er saugt, wie sich die verändert auf und ab, wie im Strom der Lust und er mit dieser Brandung hin fortgerissen wird, mit dieser Brandung ins offene Meer der Lust gerissen wird, dort sich treiben lässt, dort auch nichts mehr tun kann, dort auch keinen Willen mehr hat, sondern sich in einen Strom sich zerren lässt, in einen Strom voller Lust und nichts anderes will, als dort zu sein, dort zu verweilen, dort sich treiben zu lassen. Und die Wellen sind dann nur mehr ihr Stöhnen, die ihn vor und zurück treiben, auf denen er schwebt, auf denen er abhebt und auf denen er sich auch verliert. Nein, Holwan muss diese Gedanken bekämpfen. Er darf nicht untertan dieser Gedanken sein. Er darf nicht so sich so erniedrigen. Ein Offizier von Equitus kann und darf niemals vor dem Feind knien. Das ist etwas, das jeder Offizier in der Militärakademie eingebläut bekommen hat, sich niemals selbst zu erniedrigen, dass man Stellvertreter von Equitus ist, dass man für jeden eine Art Vorbild sein muss, dass die Offiziere auf Equitus die Standarten der Demokratie und der Gleichheit, aber auch der Menschenwürde in diese ganze Galaxie hineintragen. Man muss sich dagegen wehren, man muss sich dagegen sperren. So etwas wie Würde ist in jeder Bewegung, ist in jedem Gedanken und in jedem Verhalten. Und Holwan stellt sich vor, die einzige Möglichkeit, die ihm noch bleibt, wo er noch so viel wie Selbstachtung und Selbstehre sich bewahren kann, ist eben eine Exekution. Sie würde vieles leichter machen. Sie würde sein Leben leichter machen. Sie würde vieles aufklären. Denn war es nicht besser? War es nicht besser auf Equitus als jemand, als ein Opfer dieser Tyrannie auf von Venus bekannt zu sein, als ein Opfer, der hingerichtet wurde, obwohl er Kriegsgefangener war, dass sogar der Kriegsgefangenenstatus in dieser fürchterlichen autoritären Monarchie, dieser Oligarchie, nichts zu bedeuten scheint, wäre es da nicht besser, so als Held in die Annalen der Geschichte einzugehen, anstatt als jemand, der vor dem Feind gekniet hat, jemand, der Lust dabei verspürt hat, jemand, der sich selber entfremdet hat, jemand, der zu weit vom Mutterstrom abgetrieben worden ist, jemand, der schwach war. Wer würde dann noch um ihn weinen? Würde Fanny um ihn bittere Tränen weinen, wenn dann sein Begräbnis auf Equitus stattfände? Würde sie es vorheucheln? Würde sie diese gute Frau sein? Würde sie diese gute Freundin sein, die noch an ihn denkt? Oder würde sie nur jemanden sehen, der schwach war, der nichts erreicht hat, der nur hohe Töne von sich geben konnte, der gern in der Uniform herumlaufen wollte, der sich nur etwas besser vorkommen wollte, der nichts anderes als ein Angeber war, jemand, der sich schon am Anfang eines Krieges verabschiedet hat, sich gefangen hat nehmen lassen. Kann man für so jemanden eine Träne erübrigen? Kann man den Verlust von so jemanden überhaupt beweinen? Oder ist es nicht eher eine Erleichterung, dass so jemand gegangen ist? Und was würde aus Fanny werden? Würde sie sich nach anderen Männern umsehen, da jetzt sie so enttäuscht wurde mit so jemandem, der nicht bereit war, sein Leben für die gute Sache zu lassen? Und sie, Fanny, die wahrscheinlich, so stellt sich Holwan das vor, jedem mit Stolz erzählt hat, dass ihr Freund Holwan, dieser Offizier, nun in die weite Galaxie hinausgeht, um Freiheit dorthin zu bringen, um den Menschen zu helfen, um das dreckige Gesicht von jenen, die von dieser Diktatur unterdrückt werden, zu waschen und denen zu helfen. Was ist jetzt diese armen Leute? Wer beschützt nun diese armen Leute, diese Leute, die schon unter dem Joch seit Jahrhunderten leiden? Nein, für so jemanden, für so einen Feigling wird sich Fanny wohl nicht erwärmen können. Ganz im Gegenteil, sie wird wahrscheinlich ihn vergessen wollen. Sie wird wahrscheinlich nichts mehr von Holwan wissen wollen. Und wenn Leute seinen Namen erwähnen, wahrscheinlich voller Spott und voller Hohn, dann wird sie sich schämen für ihn, schämen für all die Momente, die sie miteinander verbracht haben, schämen für all die sexuellen Begierden, die sie über ihn hatte, schämen, wenn sie sich daran erinnert, wie er ihren Körper berührt hat, schämen daran, dass sie dabei Lust empfunden hat, wie er sie geküsst hatte, wie er sie umschmeichelt hatte, wie er ihr durchs Haar gefahren war, wie er ihre Augen geküsst hatte, die Augen, die nur ihn sahen, diese wunderbaren Augen, die immer zu lachen schienen, diese wunderbaren Augen, die ihn als etwas Besonderes sehen, und wie wunderschön Fanny war und diese Schönheit, die wir alles dann verblasst in Gedanken an ihn verblasst, dass er so eine Enttäuschung war, verblasst, dass sie sich all die Zeit in ihn verschaut, nicht nur verschaut hat, dass sie auch ihre Zeit mit ihm verschwendet hat. Wer hätte es gedacht und würde dann Fanny nicht wollen, dass sie diesen Geschmack von Holwan von sich bekommt, als ob man eine Dusche nehmen müsse und sein Gedächtnis leeren und reinigen müsse, damit dieser fade Geschmack, und dann hätte eben Holwan oder der Gedanke an ihn einen faden, gleichtönigen, monotonen Geschmack von etwas, was man zuvor genossen zu haben schien, was man am Anfang noch als süße Verlockung verstand, aber dann mehr und mehr es an Geschmack verlor und mehr es nach der gleichen Faden einöd schmeckte. Und so denkt Holwan über Fanny, was würde sein, und sie würde und sie müsste dann jemand anderen finden, jemand anderen, der ein wirklicher Held war, jemand anderen, der vielleicht hier am Ende dieses Krieges als ein Held nach Hause gehen kann, jemand, der etwas erobert hat, der Städte in Venus erobert hat, der Gefangene genommen hat, Gefangene, die man dann den Leuten zeigen kann im Triumphbogen. Seht her, wir bringen Frieden der Welt. Seht her, wir bringen Frieden in die Galaxie. Seht her, Equitus und deren Soldaten sind die Stützpfeiler einer gleichen Gesellschaft. Und hätte sich Holwan das nicht gewünscht, wollte Holwan denn das nicht, denn genau dort wollte er an Fanny vorbeimarschieren, wollte er ihr zeigen, was er erreicht hat, wollte er ihr zeigen, dass dieser Waisenjunge, an den niemand geglaubt hat, den jeder verlassen hatte, der nur durchschnittlich war, durchschnittlich und auf Equitus deswegen abgeschrieben, dieser durchschnittliche Mann, der doch dann etwas erreicht hatte, etwas Bemerkenswertes, ein Held, der in die Geschichte eingehen wird, ein Held, dessen Namen man für Generationen merken wird. Er war einer der wenigen, die damals Frieden und Gleichheit und Demokratie in die Galaxie gebracht hatten. Und jetzt schien das alles weg. Jetzt würde Fanny sich für jemand anderen erwärmen, für einen wirklichen Helden, für jemanden, der mit Stolz an ihr vorbei ginge. Und Fanny würde sich dann dem annähern, würde es dann mit dem zusammen sein wollen, würde den dann begehren und auch mit ihm Sex haben. Und Holwan stellt sich vor, wie das wäre. Fanny, die auf dem Bett liegt, Fanny, die ihre Beine gespreizt hat, Fanny, die feucht ist, Fanny, die von einem richtigen Helden Sex haben will, die sich sehnt und auch neugierig ist. Doch Fanny hat die Augen geschlossen. Sie will nicht hinsehen. Vielleicht ist in ihrem Kopf noch ein Gedanke an Holwan. Vielleicht ist da noch irgendetwas, das sie dazu zwingt, die Augen geschlossen zu halten, sodass sie sich vielleicht nicht eingestehen will, dass sie Holwan betrügt. Denn so wunderbar ist Fanny. So ein gutes Herz hat Fanny. Doch sie weiß auch, dass sie über Holwan hinwegkommen muss. Sie weiß auch, dass sie sich von ihm abkoppeln muss. Dass sie etwas Neues empfinden muss. Diesen faden Geschmack der Lust des Holwans von sich nehmen muss. Dass sie sich durch Lust, durch Wollust davon reinigen muss. Und was ist schon so schön als jemand, der wirklich ein Held ist, der vor ihr steht, der eine Erektion hat, der eine Erektion wegen ihr hat, der mit ihr zusammen sein will, diese Frau, diese gewöhnliche Frau, die zu Hause geblieben ist, die kein Held war, schafft es, diesem Helden eine Erektion zu verschaffen, schafft es, ihn etwas Besonderes zu machen, ihm ein besonderes Gefühl zu geben. Und sie ist feucht, sie spürt es, sie will mit ihm zusammen sein, sie will sich mit ihm verbinden und sie spürt, sie spürt dieses Knistern, diese magische Anziehungskraft und sie wünscht sich sehnlichst, dass er in sie hinein dringt, dass er mit ihr verbunden ist, dass sie durch ihn atmet, sich selbst durch ihn spürt, die Lust, die sie durchströmt, die jeden Winkel ihres Körpers einnimmt, ihn erobert, ihn in Beschlag nimmt und sie kann nichts anderes mehr machen, als sich fallen zu lassen, fallen in seine Arme. Und Fanny, sie würde sich vielleicht noch nicht eingestehen, dass sie es genießt. Zu früh wären vielleicht die Gedanken an Holwan, aber irgendwie hat sie sich auch dem überwinden müssen. Irgendwie hatte sie auch Lust danach, etwas Neues zu empfinden, Liebe zu empfinden, den Holwan, der Feigling, Holwan, derjenige, der sich hat gefangen lassen, der wusste wahrscheinlich auch nicht, was wirklich Begehren und Lust ist. Holwan, der Feigling, war auch nicht mutig in der Liebe gewesen. Und wie ist Leidenschaft? Wie ist Verlangen? Wie ist, wenn man aufs Ganze geht, wenn man von jemandem lustvoll, emotional verschlungen wird, wenn man in der Lust aufgeht. Wie ist es, mit einem wirklichen Helden zusammen zu sein, mit ihm Feind zu sein? Und das sind alles Fragen, die sich Fanny wohl stellen würde, die sich Fanny hineinwerfen würde, die Fanny reizen, die Fannys Körper erstarren lassen, ihn Verlust erstarren lassen und ein Zittern und ein Schütteln durch ihren ganzen Körper hindurch geht, der nichts anderes will, als mit diesem Helden verbunden zu sein. Und sie spreizt schon die Beine, sie will ihn empfangen, sie will ihn in ihm spüren, sie will ihn umschlingen, sich an ihm festhalten und mit ihm zusammen sein. Und wenn er dann in sie hineindringt, wenn er dann in sie hineingeht und sie ihn spürt, sein Atmen spürt, sie seinen Körper auf ihren spürt, sie diesen Reiz spürt, dieses Kribbeln spürt und die Wärme, die doch so ungewohnt ist, auch wenn sie schon so oft mit Holwan zusammen war, auch wenn sie schon so oft auf Holwan gelegen war, auch wenn sie schon mit ihm so oft verbunden war, doch ist es immer wieder etwas Neues, ist es immer wieder, als ob sie neu mit jemandem sich verbindet, als ob ihre Haut neue Rezeptoren gebildet hätten, die diesen Menschen umschlingen, neue Lustrezeptoren, die alles und jeden in sich einnehmen und die diesen anderen Körper umschlingen und ihr ganzer Körper so eine Art elektrisiert ist, der durch alle ihren Winkel Lust empfindet, sich dadurch erregt und sich sträubt. Und Fanny würde sich dann wünschen, dass es vielleicht noch Holwan wäre. Sie würde sich vielleicht noch wünschen, dass Holwan dieser Held gewesen wäre. Denn Fanny ist so gutherzig, Fanny ist so großartig. Doch dann hätte sie auch realisiert, dass es eben nicht Holwan war, dass dieser Held etwas anderes ist, dass er etwas Besonderes ist, dass er nicht nur in der Militäruniform spazieren gegangen ist, so eine Uniform herumgetragen hat und nicht der Mensch da hervorgekommen war, und sie hätte mehr und mehr verstanden, dass das etwas anderes ist, dass es ein anderes Erlebnis ist, dass es etwas Besonderes ist und dass es sich von Holwan absondert, von ihm verschieden ist. Und Fanny hätte sich am Anfang vielleicht, würde sie sich nicht darüber im Klaren sein. Sie würde vielleicht nicht wissen, wie sie damit verfahren soll, wie sie denken soll. Ist es richtig, Lust zu empfinden? Ist es richtig, Holwan zu vergessen? Ist es richtig, in diese Versuchung einzugehen, dem nachzugeben? Und Fanny hätte die Stöße dieses Helden in sich aufgenommen, sich nach denen gesehnt und ihr ganzer Körper hätte sich in Lust verkrampft, es und seinen Penis umschlungen, ihn erwartet, ihn, seinen Penis, den Penis des Helden in ihrer Blume, in ihrer Knospe erwartet, als ob damit in ihr etwas sich verändert, denn bis dahin war sie nur die Frau oder die Freundin eines Feiglings. Davor war sie eben die verbrannte Blume, für die sich nur Schwächlinge und Feiglinge interessieren. Doch jetzt, dann später, nach dem Triumphbogen und wo sie diesen Helden gesehen hat und gemerkt hat, dass sich er für sie interessiert, dass er mit ihr zusammen sein will, dieser Held, der so viel getan hat, jetzt verändert sich etwas. Jetzt, wo dieser Held in sie hineindringt, in sie hineinstößt, sie erobert, sie ihr Lust bringt. Dort hätte sie sich selbst neu erfahren, hätte sie sich neu erfahren durch die Lust dieses Helden, indem sie ihm auch etwas vollbringen kann, indem sie auch seine Stöhnen und sein Murren hört, indem sie sich dadurch aufwertet und sich besser fühlen kann. Nein, das ist nicht mehr jemand, der sie enttäuschen kann. Nein, das ist jemand etwas ganz Besonderes. Und er hat Lust, wenn er mit ihr Sex hat. Er hat Lust, wenn er mit mir Sex hat. Er spürt auch diesen Reiz. Und Fanny hätte sich dann mehr als Frau gefühlt, würde sich mehr als Frau fühlen. Und Holwan wäre ganz vergessen. Holwan wäre ein Niemand mehr. Und Holwan, wer würde sich dann noch um Holwan kümmern? Der sich in diesen Gefängniszellen zu Tode denkt, dem die Gedanken schon um sich selbst herum kreisen, der schon nicht mehr bei Verstand ist und der in seinen letzten Momenten noch über die Bitterkeit seines ganzen Lebens gedacht hatte, der voller Liebe und Hoffnung an Fanny gedacht hatte und um sie vielleicht noch einmal zu sehen, um diese wunderbaren Augen noch einmal zu sehen, Holwan, dessen Opfer nicht entgegnet wurde, Holwan, der sich tapfer gegen die Versuchungen auf Venus wehrte, Holwan, der alles machte und machen wollte, um sich und die Ehre seiner Kompanie zu bewahren, der sich dagegen stemmte und auch die Liebe von Fanny noch bewahren wollte. Doch alles ist vergeben, alles ist vergessen, denn danach interessiert sich niemand mehr für die Gedanken und Wünsche eines Feiglings, jemanden, der nicht bereit war zu kämpfen, jemand, der schwach war, jemand, der vor dem Feind gekniet hatte, jemand, der unvorstellbar sogar Lust dabei empfunden hatte, jemand, der scheinbar verwirrt ist, jemand, der es nicht verstanden hat, worauf es wirklich ankommt, dass das nichts anderes ist als Fleischeslust und dass das, was man auf Venus doch bekommt, nichts anderes als roh ist, als emotionslos, als kalt ist. Sowas bekommt man nicht. Sowas ist abartig. Es ist abartig, weil es leer ist, weil es oberflächlich ist und weil es nichts mit Liebe zu tun hat, weil es so unmenschlich ist und weil es keine nähere Beziehung gibt, denn auf Equitus haben nur diejenigen Sex, die auch eine tiefe emotionale Verbindung haben. Nur so ist Sex auch denkbar, nur so ist Sex genießbar und nicht so hohl, wie es hier ist. Deswegen gibt es ja auch auf Equitus keine Prostituierten, denn das ist, was Tiere machen, roher Sex, einfach nur rein und rausstecken, ohne Gefühle, ohne irgendeine Verbindung. Das ist nichts Menschliches. Das denkt jeder auf Equitus. Und genau deswegen ist jeder dort überzeugt, dass Sex nur dann Spaß macht, wenn man emotional in einen Menschen investiert ist, wenn man den kennt, wenn man dem vertraut und wenn man dadurch eine tiefe emotionale Verbindung spürt. Das ist wirklich sexueller Genuss und nichts anderes. So Holwan ist sich klar darüber, sollte es zu einer Exekution kommen, muss er auf alle Fälle seinen Mann stehen. Er muss für die Nachwelt als derjenige bekannt sein, der sich dagegen gestemmt hat, der in seinen letzten Stunden noch anständig geblieben war, der in seinen letzten Stunden nicht dieser süßen Versuchung nachgegeben hat, der sich nicht selbst beschmutzt hat, der nicht ein lächerliches Geschöpf wurde, ein jämmerliches Tier, was nichts anderes will, als diese Frau zu befriedigen und sich damit degradiert, dadurch, dass er für sie nichts anderes als ein Werkzeug ist. Für Holwan war es klar, sollte der Tag kommen, sollte der Moment kommen, in dem er sich beweisen muss, indem er vor dem Exekutor und vor dem Henker steht, würde er nicht vor Angst zittern. Er würde verstehen, dass es die einzige Möglichkeit ist, für seine Befreiung noch so etwas wie Anstand zu behalten, so etwas wie noch Ehre in sich zu halten und auch Fanny, die seine Sonne ist, Fanny, die sein Licht ist, Fanny, diese wunderschöne Frau, die ihn aus dem Dunkeln gerettet hat, Fanny, die aus diesem Waisenjungen, der keine Emotionen, nichts hatte, der an nichts glauben konnte, der nur durchschnittlich war, Fanny, die diesem Waisenjungen etwas mitgegeben hat, Hoffnung, Bedeutung, Liebe, zärtlich. Fanny, die ihn liebt, Fanny, die ihn wahrscheinlich noch nach seinem Tod lieben wird, Fanny, die, wenn sie weiß, dass er als Held gestorben ist, wenn sie weiß, dass er unbeschollen gestorben ist, wenn sie weiß, dass er nicht nachgegeben hat und nur für sie da war und bis zum Schluss ihr Bild und ihr Abbild und deren Liebe hochgehalten hat, würde sie sich dann noch für jemand anderen interessieren? Würde sie sich dann noch um jemand anderen umblicken? Würde sie dann noch mit jemand anderem Sex haben wollen? Nein, wahrscheinlich nicht. Sie würde diesen Helden in allen Ehren halten. Sie würde Holwan in Erinnerung haben, so wie er ist, wie er mit ihr zusammen war, wie sie Begehren und Lust mit ihm empfunden hatte, wie sie mit ihm etwas Besonderes empfunden hatte, mit ihm etwas Besonderes verbunden war und dadurch sich selbst erfahren hat. Fanny, die diese Gedanken und diese Emotionen in ihrem Kopf für ewig eingraviert hätte, sie hätte sich diese Emotion an den Leib tätowiert und ihre Welt wäre zwar traurig ohne Holwan gewesen und würde so gewesen sein, doch nichtsdestotrotz, Holwan wäre immer noch bei ihr, Holwan wäre immer noch in ihren Gedanken präsent und würde ihr an manchen Tagen zu Lust verhelfen, an manchen Tagen, die sie einsam verbringen müsste, nachdem Holwan nicht mehr da war. Während Holwan sich dieser Gedanken hingab und versucht, sich noch irgendwie aufzurappeln, sich noch irgendwie Mut zu machen, sieht er nicht, dass er in diesem Moment beobachtet wird, denn jedes Gefängnis auf Venus wird beobachtet, wird durch Kamera und alles beobachtet. Und die Frau, die Holwan beobachtet, ist Enigma. Enigma ist eine Adelige. Und der Adel auf Venus, der geht zurück zu der Zeit, als Venus noch von Männern dominiert war. Venus war einmal ein Patriarchat gewesen, wo Frauen nur eine zweite Nebenrolle gespielt hatten. Und irgendwann haben sich dann Frauen zusammengeschlossen und haben das Patriarchat gestürzt. Und diese Frauen, die diesen Aufstand geleitet haben, das waren die Auserwählten. Die werden so genannt auf Venus. Und diese Frauen, die Kraft fanden, dieses dominante Patriarchat zum Fall zu bringen, die werden als etwas Besonderes angesehen. Als etwas Besonderes in dem Sinne, dass sie Kraft hätten, dass sie Verstand gehabt hatten und dass sie auch Ausdauer und Widerstand gehabt hatten. Und dass sie ganz Venus in ein neues Zeitalter geführt hatten. Und man hat dann später, als das Patriarchat abgeschaffen worden war, hat man dann diese Frauen, diese wenigen Frauen, die am Anfang es alles begonnen hatten, zu Adeligen erklärt, zu Besonderen, zu Auserwählten erklärt, die prädestiniert waren, um die Gesellschaft zu führen. Und es waren auch genau diese Adeligen, diese Gruppe von rebellischen Frauen, die danach beschlossen hatten, dass man auf Venus jeden Mann beseitigen müsse, dass Männer in sich gefährlich wären, dass Männer, wenn man sie nicht unter Kontrolle hätte, sofort danach trachten würden, die Macht wieder an sich zu reißen, und dass man sich auf Venus doch fragen solle, sollte man so mit Zeit damit verschwenden, Männer einzusperren oder zu überwachen und sie zu kontrollieren, oder sollte man sie nicht einfach ganz beseitigen und das Problem wäre gelöst. Dieser Vorschlag der Rebellen war bei vielen Frauen jedoch nicht so auf Anklang gestoßen. Viele Frauen, wo damals hatten, noch geglaubt, dass es eine Koexistenz zwischen Männern und Frauen gar gäbe und dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen doch nicht so gravierend ist. Das sind ja auch Menschen, und viele Frauen hatten ja auch Kinder. Doch die Rebellen, die hatten so viel Hass gegen Männer, die hatten so unter dem Patriarchat gelitten, dass für sie nur eines in Frage kam, und das ist Auslöschung. So, die Vorfahren von Enigma, die konnten sich dann schlussendlich durchsetzen. Die konnten jeden davon überzeugen, dass wenn man einmal diese Frauen alle in Freiheit geführt hat, wenn man einmal das erreicht hat, dass keine Frau mehr Untertan und Sklave eines Mannes sein würde, dann würde es zu einem ganz anderen Lebensgefühl kommen. Dann würden Frauen anders denken, und dass diejenigen Frauen, die noch immer der Meinung seien, dass eine Koexistenz wenn es mit Männern möglich sei, dass in diejenigen, die immer noch vom Patriarchat mental und psychisch beeinflusst sind, die immer noch patriarchale Denkmuster im Kopf haben und die dadurch immer noch sich untertan fühlen und dadurch immer noch die Männer als notwendig sehen. Und die Rebellen, die konnten sich durchsetzen, die konnten es machen und dann natürlich half auch Propaganda, konnten sie jeden überzeugen, dass die Gesellschaft, die danach kam, das Matriarchat, dass die doch etwas ganz Besonderes ist, dass die etwas Außergewöhnliches ist, denn jetzt ist die Frau entfesselt. Sie hat sich von den Ketten befreit. Sie ist nun etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes in dem Sinne, dass sie nun sich selbst bestimmen kann, dass sie nur mehr an sich selbst denken kann. Es wurde auch gesunder Egoismus genannt. Egoismus, der dazu führt, zu Selbstliebe, denn auf Venus und die Rebellen, der Rat der Rebellen hatte ja beschlossen, dass die Frau durch das Patriarchat und durch die jahrhundertelange Ausbeutung, Ausnutzung und Versklavung niemals sich selbst erfahren hatte, sondern nur sich selbst als für jemand anderen erfahren hatte und das eigentlich ihre ganze Existenz ausgemacht hatte. Und dann, als die Männer verschwanden, war es dann klar, dass die Frau nur an sich selber denken muss, dass sie sich selber finden muss und dass sie vorerst und zuerst nur an sich selber denken soll. Nur so kann sie es erreichen, nur so kann sie zu dem Punkt kommen, in dem sie ein gesundes Selbstwert Gefühl erreicht und hat und indem sie sich nicht mehr durch die Augen der Männer sieht. Deswegen konnten die Rebellen jeden davon überzeugen, dass Männer beseitigt werden müssen, damit Frauen sich selber empfinden können, damit Frauen verstehen können, was es heißt, Frau zu sein, damit eine Frau vor dem Spiegel stehen kann und ihren Körper durch ihre eigenen Augen empfinden kann und dabei Lust spürt und dabei nicht auch noch an Männer denken kann und muss, dabei Lust spüren kann, ohne sich vorstellen zu müssen, wie sie durch einen Mann Lust beibringen kann und sich dadurch selbst erfahren kann, dass sie ohne auf irgendjemand angewiesen zu sein Lust empfinden kann, nur durch sich selber Lust generieren kann, dass die Existenz ihrer Vagina, ihrer Brüste allein sie dazu ermächtigt, ihren Körper zu bejahen und ihn so lustvoll herumzuschwingen und ihn so ihr emotionales Selbst zu erfahren, ihr Selbst, das sie bis dahin immer versteckt hatte, ihr Selbst, ihr emotionales Selbst, das bis dahin nur für andere da war, das bis dahin nur ausgenutzt war und sie versklavt hatte. Also Enigmas Vorfahren, das waren, wenn man so will, blutrünstige Mörder und Massenmörder, die jeden Mann auf Venus beseitigt hatten, die nichts mehr übrig ließen. Und Frauen wurden dann nur mehr künstlich befruchtet. Und nicht nur das, es war auch verboten, also einen Jungen auf die Welt zu bringen. Und man hatte auch das Sperma dahingehend verändert. Man hatte das künstliche Sperma dahingehend verändert, dass eben das X-Chromosom in den Genen weggenommen wurde, sodass nur mehr Mädchen auf Venus geboren worden sind, sodass es durch und durch eine Gesellschaft von Frauen für Frauen und durch Frauen war. Und man wollte immer die Besten weiterbringen. Es war ja, man hatte ja die Vorstellung gehabt, dass das Patriarchat schwach war. Alles, was schwach ist, alles, was sich nicht durchsetzen kann, alles, was in der natürlichen Ordnung keine Chance hätte und keine Möglichkeit hätte, sich zu behaupten, müsse dann auf Mittel zurückgreifen, um deren Macht zu festigen. Das war, hatte man auf Venus, so war die Vorstellung auf Venus, so hat das Patriarchat fungiert. Es war schwach, es hatte nichts von Stärke und genau deswegen war es notwendig, dass das Patriarchat über Frauen herrschte, sie untertan machen musste, genau deswegen, weil es schwach war und weil es mit dessen Schwäche nicht dienlich sein konnte, weil es die Welt dann nicht gestalten konnte. Und man hat auf Venus diese Schwäche zur psychischen Schwäche zurückgeführt. Psychische sowie physische Schwäche. Und dass man so eine Schwäche auf alle Mittel und durch alle Wege verhindern muss, dass so eine Schwäche, dass ein schwacher Geist und ein schwacher Körper niemals vereint werden würden, sodass es nie wieder mehr zu so einem Patriarchat kommen würde. Nun, was hieß das? Es heißt, dass Frauen, die irgendwie schwach sind, die irgendein körperliches Gebrechen haben oder sonst dergleichen oder auch psychisch nicht ganz gefestigt sind, dass solche Frauen keine Kinder bekommen dürfen und dass es sogar strafbar ist. Und das ist sogar egal, ob man adelig ist, ob man eine Nachfahrin dieser ersten Rebellen ist, so wie Enigma, die eben alle Männer beseitigt haben und so sagt es die Propaganda auf Venus, Freiheit und Gleichheit und ein gesundes weibliches Selbstbild gebracht haben. Das war alles nebensächlich. Niemand stand über den Gesetzen und die Gesetze, die mussten auf alle Fälle einbehalten werden und nur die Frauen, die auch völlig gesund waren, geistig sowie psychisch, die durften Kinder gebären und nur die allein durften rote Bänder um deren Hüften tragen, als Zeichen, dass sie etwas Besonderes sind, als Zeichen, dass in ihnen die nächste Generation an starken Frauen heranwächst oder heranwachsen könnte. Enigma hat eine seltene Knochenkrankheit. Sie leidet an Knochenschwund. Sie ist wunderschön. Sie ist auch psychisch gesund. Doch die Sache mit dem Knochenschwund ist der Grund, warum es ihr verboten ist, Kinder zu bekommen. Sie wünscht sich Kinder, sie wünscht sich sehnlichst eine Tochter. Sie will auch ihren adeligen Familiennamen weiterführen, denn unter den Adeligen auf Venus gibt es auch einen erbitterten Wettkampf, eine Konkurrenz um Ressourcen, aber auch eine Konkurrenz für die nächste Generation. Wer wird da vorankommen? So, Enigma blickt auf das Urteil dieses Rates. Es ist ein Rat, der bestimmt, ein Waisenrat von Frauen und die meisten von denen sind Ärzte, die bestimmen, wer auf Venus Kinder bekommen darf und wer nicht. Enigma blickt auf diesen Rat voller Bitterkeit. Sie fühlt sich um etwas betrogen. Doch sie hat über die Jahre gelernt, mit diesem umzugehen. Sie hat gelernt, aus der Not eine Tugend zu machen, auch wenn es hieß, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt, dass sie, obwohl sie wunderschöne, wunderbare Lippen hat und eine Frau, eine Prachtfrau ist, die sogar auf Venus, auf sehr viele Frauen stößt, die sich nachher umblicken, die mit ihr zusammen sein wollen, die auch so begehrenswert ist noch, aber nichtsdestotrotz spürt Enigma etwas in ihr, etwas, was sowas wie ein Schönheitsfehler scheint oder etwas, das sie verhindern will. Etwas, das sie verhindern will, das zur Oberfläche kommt. Deswegen nimmt sie sich auch hin und wieder einen Gefangenen, Sexsklaven, wenn man so will, um sich selber durch ihn aufzuwerten, um sich besser zu fühlen, um sich anders zu fühlen, um sich anders ansehen zu lassen. Denn die Fremden, diejenigen, die gefangen worden sind, die wissen es ja nicht, was es heißt, auf Venus ein rotes Band um die Hüfte zu tragen zu dürfen. Das ist eine besondere Auszeichnung, ist eine besondere Auszeichnung der Weiblichkeit, aber auch eine besondere Auszeichnung dafür, dass man geistig und körperlich fit ist, fit genug, um die nächste Generation von starken Amazoninnen gebären zu können. Und der Gedanke allein ist für sie unerträglich, dass sie dieses rote Band nicht um ihre Hüften tragen darf. Und Enigma starrt auf Holwan in ihrem Bildschirm. Sie stellt sich vor, wie sie mit Holwan zusammen sein könnte und wie er ihren Schmerz wettmachen könnte, wie er sie davon heilen könnte, dass sie sich insgeheim als nicht begehrenswert empfindet, dass dieser Fremde, der sie mit voller Bewunderung anstand, könnte in ihr etwas Weibliches sehen, könnte ihr vielleicht helfen, ihren Schmerz zu überwinden, ihren bitteren Seelenschmerz.